Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, willkommen zu einem weiteren Podcast des Ensemble Modern mit dem Namen Nebenstimmen. Mein Name ist Uwe Dirksen, ich bin Posaunist im Ensemble Modern und mir gegenüber sitzt Johannes Maria Staudt. Willkommen,
hallo.
Johannes.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Das freut mich, denn ich freue mich auch unglaublich. Wir kennen uns ja auch schon wirklich sehr lange, seit dem Jahre 2000. Und seitdem bist du ja auch regelmäßig hier bei uns immer wieder zu Gast. Und du bist, das magst du jetzt nicht so hören, aber ich sag's trotzdem, du bist echt der Superstar. Du bist ein Weltstar in der Komponistenriege, international. Du bekommst und hast bekommen Aufträge von Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, dann über den Teich Cleveland Orchester und so weiter. Du bist mit vielen, vielen Preisen gesegnet, unter anderem dem Siemens Förderpreis, Erste Bank Stiftung, den Paul-Hindemith-Preis, also ganz viele. Und mich freut das wahnsinnig, dich hier zu sehen und zu merken, dass die Kompositionsaufträge bei dir ja auch nicht weniger werden, ganz im Gegenteil, die werden ja eher mehr und fast noch sensationeller. Und das liegt ja unter anderem daran, und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, dass du ein sehr, sehr gutes Handwerk hast und dass du immer so einen intellektuell-geistigen Überbau hast, der sich so gewissermaßen über alles rüberstülpt. Das sind jetzt so ein bisschen meine Worte. Aber bevor wir dazu kommen, wollte ich dich fragen, der Anlass, dass du heute hier bist, ist ja der, dass wir heute Abend in der Alten Oper ein Konzert haben, im Mai 2025. Und da wird ein kleines Chorstückchen von dir gespielt, Die Weiden. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, sag erstmal nicht zu den Weiden, sondern wo kommst du her, so wie ist das Setting gerade, bevor wir zu den Weiden kommen.
Ja, ich komme heute aus der Probe. Ja. Wir haben gerade die Generalprobe und ich bin in Innsbruck geboren, wohne in Wien und bin jetzt über Linz angereist. Da habe ich gerade Proben gehabt für mein Schlagzeugkonzert mit dem Bruckner Orchester und jetzt bin ich hier und ich freue mich immer in Frankfurt zu sein, weil, wie du richtig gesagt hast, das war ja das erste Mal seit dem Jahr 2000 bin ich in die Fabrik gekommen mit dem ersten Stück. Das sind doch immerhin schon 25 Jahre, die wir uns auch persönlich erkennen und ja, können wir ja noch drüber sprechen.
Genau.
Und jetzt zum Stück heute Abend, also das ist Der Gesang der Weiden, das ist ein Ausschnitt aus dem sechsten Bild meiner Oper Die Weiden für die Wiener Staatsoper, nach einem Text von Durst Grünbein.
Ja.
Und es geht eigentlich darum, das ist also vielleicht, um das ganz kurz zu fassen, im sechsten Bild belebt sich die Natur sozusagen, die Bäume fangen an zu sprechen und es liegt dieser Geschichte eigentlich ein entsetzliches entsetzlicher Hintergrund zugrunde, nämlich in den allerletzten Kriegstagen im Jahr 1945 wurden jüdische Zwangsarbeiter von SS-Schergen westwärts gedrängt, weil die Russen vorgestoßen sind. Also die haben den Ostwall gebaut, den konnten sie nicht halten und es wurde in Engerau bei der Donau, also dem heutigen Bratislava, wurden ganz viele Juden, mehrere hundert, in den Tod getrieben, in die Donau. Und dieses wenn man da heute spazieren geht, dann ist einem das nicht bewusst. Aber wenn man sich das bewusst macht, zeigt das einfach, dass wir einfach unsere Geschichte in Mitteleuropa wirklich auf sehr viel Blut und Schuld gegründet haben. Und umso mehr schmerzt es mich heute zu sehen, wie der Antisemitismus und die Ressentiments wieder anwachsen. Und dieses Stück ist sozusagen ein Mahnmal, diese Sensibilität nicht zu verlieren.
Du hast es ja 2018, glaube ich, war die Uraufführung.
Ne? Die Uraufführung war 2018, in einer Zeit, dass in Österreich eine rechte Regierung am Ruder war, genau. Schwarz-Blau. Mhm. Und damals war die Welt einfacher, Der Antisemitismus kam in Österreich von rechts und mittlerweile ist es komplexer geworden. Ja. Ich bin wirklich entsetzt vom Antisemitismus von links, von Menschen oder von einem politischen Richtung, in der ich mich selber verorte, und das entsetzt mich sehr, und vom islamistischen Antisemitismus zu schweigen. Also ich würde sagen, die humanistische Gesellschaft ist heute sehr unter Beschuss, und ich glaube, es liegt an uns allen, einfach Fahne zu bekennen und dagegen aufzuschreien. Und da ist mein Stück, ist kein Aufschrei, sondern eigentlich ein schmerzhafter Ausdruck dieses Gefühls, dieser Ohnmacht, dass die Gesellschaft sich schon wieder so die Sündenböcke sucht nach Belieben und schon wieder der Antisemitismus solche so eine Hochblüte erlebt. Und das widert mich an.
Das ist mal echt mal ein Statement. Vielleicht können wir auch später nochmal darauf zurückkommen, wie sich dieser Hass von allen Seiten oder wie sich eigentlich diese politische Gemengelage tatsächlich auch ein bisschen verschoben hat. Mhm. Es ist einfach nicht mehr so einfach, wie es früher war. Man kann nicht mehr sagen, so von da und da kommt's. Ne?
Das heißt nicht, ich bin auf der guten Seite, und es ist alles komplex geworden.
Das meine ich.
Links, rechts.
Ja.
Oben, unten, es ist alles schwierig geworden.
Vielleicht können wir da nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich wäre daran interessiert, du hast das ja nicht, also so wie ich dich kenne, und wir kennen uns ja wirklich sehr gut, hast du dieses Thema ja sehr bewusst gewählt und mit Durst Grünbein auch einen Dramatiker, einen Librettisten an der Hand gehabt, mit dem du schon sehr viele Jahre zusammengearbeitet hast und zu dem du natürlich auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hast. Und die Geschichte ist ja so ein bisschen, die ist ja nicht so eins zu eins, es ist ja so ein Paar, was im Fluss oder was im Fluss runterfährt, und es werden so Bilder entworfen, die keinesfalls konkret sind.
Naja, es ist ja eigentlich, hat ja aufgebaut auf einer Horrorgeschichte von Algernon Blackwood, The Willows, und das haben wir eigentlich weitergesponnen, und da sozusagen haben wir sozusagen diese die Tochter von emigrierten Juden kehrt ins Land am Strom zurück, und die Menschen verwandeln sich in so Fischwesen. Das ist natürlich ein Bild, das wir von Lovecraft kennen, dieser amerikanischen Horrorliteratur. Ja. Und das war für uns eine sehr starke Metapher, und darauf hat die Oper gefußt. Und ich wollte unbedingt dieses kleine Chorstück auskoppeln sozusagen, weil das wirklich der Punkt war in der Oper, wo alle Stränge hingezogen haben. Und ich habe es jetzt auch nochmal nach vielen Jahren bisschen überarbeitet, ein neues Ende dazu geschrieben, dass das auch als Konzertstück funktioniert. Und es freut mich, dass es jetzt in einem Konzert mit euch stattfindet, auch wenn kein Ton erklingt von Ensemble Modern, aber vom SWR Vokalensemble in einem gemeinsamen Konzert erklingt.
Also habe ich das richtig verstanden? Du meinst, dieses kleine Chorstück ist tatsächlich auch so eine Art Essenz der gesamten Oper?
Das ist sozusagen der Fluchtpunkt, der Oper. Es ist wirklich a cappella gewesen, es ist eine absolute Konzentrierung auf...
Okay. Ich bin gespannt, weil ich habe dieses Chorstück jetzt nicht so in Erinnerung. Ich habe aber wohl so Bilder gesehen, und lieber Johannes, ich kann nicht umhin. Wir sind ja nun wirklich seit 2001 oder was, ne, so befreundet. Und du hast ja mir auch drei Stücke geschrieben, und ich durfte in deinem Haus in der Nähe von Innsbruck bei deinen Eltern wohnen. Und weißt du was, als ich diese Bilder gesehen habe, zu Weiden an der Wiener Staatsoper. Du hast gesagt, diese Wesen verändern sich so in so fischartige Wesen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir sind damals öfter mal gejoggt bei dir aus dem Haus raus und zu einem See oben.
Lanzersee.
Keine Ahnung, wie der hieß.
Kann man und da waren schwimmen.
Ja, eben, skurril große Karpfen drin.
Das stimmt, da sind viele Karpfen drin.
Ich habe gedacht, die sind radioaktiv verseucht oder irgendwie
die
so.
Die klappern einen auch an beim Schwimmen, die sind recht harmlos, also die berühren einen, und die sind wirklich groß. Das ist so eine richtige Karpfensucht.
Ich bin echt nicht erschrocken, weil ich so immer ins Meer gehe und so. Aber die Dinger.
Ja, die sind groß.
Unter der Wasseroberfläche habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und war richtig. Ich weiß noch, wie ich da stand, und das kann ich kaum glauben. Und diese Karpfen haben ja auch so, auch diese, ich meine, die sind ja schon groß, aber dann haben die auch noch diesen Mund, diesen Karpfenmund, wie so zwei Schwimmreifen irgendwie. Und als ich jetzt diese Karpfenwesen in den Weiden gesehen habe, habe ich gesagt, sag mal, Johannes, ist das irgendwie von dir? Weißt du, ist ja so.
Das ist so eine Grundangst der Karpfen. Der Durst Grünbein hat mir erzählt, dass sie immer in der DDR die Karpfen vor Weihnachten in die Badewanne, also noch eigentlich lebend, ist er dann noch geschwommen für einen Tag und dann hat man ihn geschlachtet. Also das sind, glaube ich, so dieser Ekel vor so hybriden Mensch-Tierwesen, der ist in uns drin und das erleben wir alle. Ich meine, das ist ja auch ein Demo im Horrorfilm. A Body Horror, wenn so aus einem das Monster kommt oder man sich in einen Fisch verwandelt, ist ja auch eine widerliche Vorstellung.
Das ist irre. Ja. Aber ich musste da sofort, ich habe gedacht, das gibt's nicht, das hat er alles irgendwie inszeniert, so subkutan oder wie auch immer.
Das fällt auch meinen Söhnen immer auf, die trauen sich da oft kaum hinein in das Wasser, weil diese riesen Karpfen da rumschwimmen.
Und die gibt's aber immer noch.
Die gibt's noch, denen geht's gut.
Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Also, diese Weiden, also ich möchte mit dir ja nochmal über so ein paar andere Stücke auch sprechen. Wir können das ja nicht wirklich alles besprechen, also deine ganzen Werke, dafür sind es zu viele. Aber weißt du, mich interessiert das, und da werde ich jetzt mal ganz persönlich, als wir, ich glaube 2001, oder haben wir angefangen mit Incipit 1, oder hast du angefangen?
2001, in Paris war die Urführung im Winter.
Das war für Altposaune, oder?
Altposaune und fünf Instrumente.
Und danach folgten ja dann noch zwei andere, also Incipit 2 für Solo-Posaune, also für Posaune alleine, plus Bassdrum, eine super Idee. So boom, boom, macht es dann immer so. Und danach kam Incipit 3 für Soloposaune und Orchester. Aber weißt du, Johannes, ich suche ja, wie soll ich sagen, ich bin immer sehr neugierig nach dem Zugang oder in dem vermeintlichen Zugang der Komponistinnen zu dem, was sie da tun. Und als du Incipit 1 geschrieben hast, habe ich sofort so einen Zugang gehabt. Und ich gebe zu, dass das nicht mehr so oft seitdem geschehen ist. Also wie du die Posaune behandelt hast und warum das jetzt so entstanden ist. Also das fängt ja so an, also so eine Posaune, wie sie so leibt und lebt. Also sozusagen der Ton, der sich erstmal entwickelt, die Spannkraft, die vielen Obertöne. Und eben aus dieser Spannung heraus entwickeln sich andere Töne. Das ist, glaube ich, so sehr posaunentypisch. Und dem gegenüber stehen diese groovigen Teile. Also fast so jazzig, groovig, sehr lebhaft. Ja, so kulinarisch, würde ich mal sagen, so, ja. Und das hast du alles in diesem ersten Werk sowieso zusammengefasst. Da kommt eigentlich alles drin vor. Und zum Beispiel dieses, wie man bei der Klarinette sagen würde, so ein Slap. Das hast du dann später ins ganze Orchester, den ganzen Streicher machen die das so. Und ich fand das wahnsinnig sympathisch. Das hatte sowas Spielerisches und gleichzeitig war es schon damals wahnsinnig durchdacht. Und wenn wir jetzt noch über andere Ansätze sprechen, würde mich aber das trotzdem interessieren. War das für dich tatsächlich auch so ein Zugang, wenn du sagst, du schreibst jetzt mal was für Posaune? Sind das so Gedanken, mit denen du was anfangen kannst?
Ja, das war ja so eine schöne Geschichte. Ich meine, ich kannte ja das Ensemble Modern auch schon ganz lange von Aufnahmen auf Frank Zappa zum Beispiel, weil du das genannt hast und so also verschiedenste Dinge. Und dann war natürlich im Jahr 2000 mit dem ersten Stück vielleicht zunächst wirklich nur, da habe ich das Privileg gehabt, euch ein bisschen kennenzulernen und du hast natürlich andere Stücke gespielt und dann haben wir irgendwie gemeinsam die Idee entwickelt, wie wäre denn ein kleines Posaunenkonzert, das irgendwie zwischen Kammermusik und Konzert liegt. Das war ja gerade auch so ein Hybrid, weil irgendwie, man hat eine Altposaune und dazu fünf Instrumente gewählt, die so ein bisschen, es ist weder Kammermusik noch Solo-Konzert. Und die Idee war, wir haben dann viel, ich kann mich erinnern, du hast mir die Sopranposaune gezeigt, die Altposaune, wir haben über Bassposaune geredet und dann haben wir uns gleich vertieft und ich hatte das Riesenglück, ich meine, wer hat das schon mit, wie alt war ich, 25, gleich ein zweites Stück für euch zu schreiben und wir haben da ja wirklich intensiv zusammengearbeitet und was mir aufgefallen ist, dass dein Posaunenton auch sehr sprechend war. Es war wie eine Sprache, eine Fremdsprache, die man nicht versteht, die man aber faszinierend findet. Und gerade diese Glissando-Fähigkeit natürlich der Posaune, das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich war halt damals sehr betont auf der Suche nach dem Unkonventionellen, dann Altposaune war für mich nicht so abgegrast als Instrument. Und und du hast recht, dann hat sich sowas so aus einer ersten Idee, so einer Phrase, die mit Mozarti und Glissandi und ein bisschen Mikrotönen versetzt, war so eine Melodik, so eine melodische Phrase, die eigentlich die Keimzelle war für das ganze Stück. Und diese Reise, die ich dann so begangen habe, sagen wir mal, war auch geprägt davon, dass so diese Spielfreude, die das Ensemble für mich damals hatte, so, es war kein pures, eigentlich neue Musikensemble. Ihr habt eben auch Frank Zappa gespielt und ihr wart ein Ensemble, wo nicht die Scheuklappen der neuen Musik so zuschlagen, wie das oft ist.
Das haben wir tatsächlich also, ganz bewusst nicht
gemacht. Was kann neue Musik, was kann sie nicht, was darf sie, was darf sie nicht? Ihr hattet natürlich gewisse Ansprüche, ich meine, ihr spielt wahnsinnig viele Stücke pro Saison und ihr führt wahnsinnig viele Stücke auf, aber sozusagen diese Freiheit, die ich hier gespürt habe, die, dass man einfach was trauen, man kann sozusagen, man kann etwas ausdrücken, man kann einen Ausdruck suchen, der nicht oberflächlich ist, der intellektuell geprägt ist, aber der sich ausdrückt, der dynamisch einen vielleicht mitreißt. Und das konnte ich bei euch. Und das war irgendwie so eine geschützte Werkstätte, wenn man so will. Weil man nicht gleich mit dieser Keule, ja, darf man das, ja, ist das überhaupt... Ist das nicht zu, wie du sagst, du hast das Wort kulinarisch jetzt da eingeworfen, ist es nicht zu expressiv, zu kulinarisch, zu rhythmisch zum Beispiel? Das war ja auch so ein Thema. Also melodische Linie, Rhythmus waren natürlich in meinem Studium eigentlich tabu.
Das ist das Thema, wo ich natürlich mit dir auch noch drauf zurück will. Aber lass uns mal kurz das so angerissen lassen. Wir befinden uns in einer Zeit, Anfang des 21. Jahrhunderts, wo im Prinzip noch die großen Nachwehen eines Elfenbeinturm-Daseins der neuen Musik geprägt war durch Boulez, Senna, Stockhausen so ein bisschen, also so, wo Melodie eigentlich nichts zu suchen hatte und so, also so, ne, also wo ein bestimmter ästhetischer Anspruch formuliert wurde, und du hast ganz richtig gesagt, das möchte ich hier auch nochmal betonen, wir haben tatsächlich als Ensemble Modern uns dem nie unterworfen. Das klingt heute vielleicht einfach, das war aber nicht einfach.
Es gab gewisse Dinge, die man nicht machen durfte.
Genau.
Oktaven zum Beispiel.
Ja.
Oder?
ja, oder auch einfach eine bestimmte Ästhetik öffentlich vertreten, in seiner Vielfältigkeit, in seiner Mannigfaltigkeit. Ja? Also wenn man sich überlegt, Ensemble Alter Contemporain, glaube ich, und der Boulez, die hatten eine ganz bestimmte Ästhetik. Und da war im Prinzip auch mehr oder weniger eine Daseinsberechtigung dran angeknüpft. Und das hatten wir ja nicht. Wir hatten ja auch keinen Chefdirigenten oder keinen künstlerischen Chef, der gesagt hat, so machen wir das. Aber egal, ich möchte jetzt bei dir bleiben. Also insofern freut mich das wahnsinnig, dass du sozusagen unsere Spielfreude aufgenommen hast. So sehe ich das Ensemble auch heute noch, sehr spielfreudig und vielleicht manchmal auch unkonventionell. Hast dann angefangen, mir tatsächlich 30 Stücke zu schreiben. Das fand ich toll. Deswegen eben auch umso mehr, als Dinge wie Rhythmus, Harmonie, Melodik bei dir nie jetzt mal hinterfragt wurden. Aber du hast es einfach gemacht. Du hast dich dem... ja, manchmal muss man sich da ja auch dagegen stellen. Du hast dich einfach dafür entschieden. Und das fand ich wahnsinnig toll, weil du das bis heute machst.
Wobei die Situation ein bisschen gefährlich ist. Also wenn man, ich weiß nicht, wie ich geprägt war, in Österreich, als ich studiert habe, es gab eine sehr starke neoklassizistische Richtung, die ich immer abgelehnt habe. So diese neotonalen Komponisten, die damals sehr mächtig waren, so um die Jahrtausendwende. Und das war für mich, was ich nie wollte. Das heißt, es ist ein bisschen, man macht es eigentlich niemandem recht. Man geht irgendwie durch die Mitte. Man hat da so eine Gegenreformation, die sich da irgendwie stark macht, und dann hat man vielleicht eine andere Ästhetik, die wo man sich vielleicht nicht ganz zugehörig sieht. Ich würde Boulez jetzt selber eigentlich ausnehmen, weil er für mich ein unglaublich wichtiger Komponist war und gerade im Spätwerk solche Dinge wie Pulsation absolut zugelassen hat. Und er war irgendwie, das war immer eher meine Heimat. Ich habe das schon gesehen.
Ja,
Und da komme ich her, aber sozusagen, ich habe natürlich diese Notwendigkeit gesehen, vielleicht es persönlich zu färben, sagen wir es mal so. Und je älter ich werde, umso mehr muss ich sagen, dass wahrscheinlich so eine melodische Spannkraft mich nie ganz verlassen hat. Das war mir immer wichtig, so über allen, wie man die Tonhöhen organisiert, wie man die Rhythmen organisiert, wie man das formal organisiert, wie man auch beeinflusst ist, so, dass es eine Ebene noch über der Materialebene gibt, die Musik zusammenhält. Das war mir wichtig. Und das war vielleicht in diesem Stück Incipit, das ja hat ja auch ein bisschen was Utopisches. Ist ja unglaublich schwer zu spielen. Es gab ein paar Versuche, dann von anderen Posaunisten das aufzuführen, das Werk. Die sind eigentlich, ich will jetzt nicht sagen gescheitert, aber sie waren, also posaunistisch warst du natürlich, hast du mich das sehr, war ich das sehr verwöhnt von dir. Ich habe ja manche Dinge reingeschrieben, die eigentlich nicht gehen oder auf der Posaune bis dato nicht gemacht wurden. So.
Ja, das stimmt, aber dafür sind wir ja da. Also, dass wir uns Komponist und Musiker sozusagen beeinflussen, das war mir auch nicht so klar. Ich habe natürlich damals schon gedacht, na, ob das gut geht und so, aber das ist ja immer eine, ich meine, was Besseres gibt's ja gar nicht. Also das ist ja das, was ich an meinem Beruf so liebe, dass man weitergetrieben wird, so, ne? Dass man aus seiner
und vielleicht Komfort nur noch ein Wort zu Incipit 2, Esquisse Retouchée, das ich dann für dich solo gemacht habe. Ja. Du hast ja da eine Band gehabt, Mavis, hast mir viel vorgespielt und wir haben uns ja auch sehr viel über Pop und eigentlich Rockmusik unterhalten. Ja. Und dann kam immer die Idee, dir eine Bassdrum auf den Fuß zu legen. Ja. Weil das war natürlich persönlich geprägt von dir, von deinem unkonventionellen Umgang natürlich auch, wie du Musik denkst. Also es gab für dich nicht Musik, die du abgelehnt hast. Du warst mal so prinzipiell offen und das fand ich schön. Und
ach, das wusste ich gar nicht, dass natürlich die Bass schon so aus der Ecke kommt.
Okay. Ja, wenn es so...
Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich wollte dich nämlich noch ganz viel fragen, weil ich bin gleich dabei. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Du hast ja sogar, und wie, das haben wir auch zusammen gemacht, weil du sagst vom Pop, du hast ja sogar ich drücke das jetzt mal so aus, den Mut gehabt bis heute, was ich dir wahnsinnig hoch anrechne, in Pop-Szenen, in Pop-Schreibarten zu denken und zu schreiben. Also du hast, ich glaube sogar in den Weiden sind doch so, solche Sachen, in der Antilope. Es gibt eigentlich überall so, wo man denkt, was ist denn jetzt?
Ja. Das ist vor allem im Musiktheater, in der Oper habe ich das gemacht. Ich habe also wahrscheinlich, instrumental war ich ein bisschen strenger, aber in der Oper habe ich mir immer gedacht, das ist eigentlich keine puristische Gattung. Und für mich war immer das Beispiel im Don Giovanni dieses Mandolinenständchen, das Don Giovanni singt. Da ist sozusagen, sogar im Don Giovanni ist das ein kleiner Song. Und ich denke einfach, wir sind ja filmisch geprägt alle. Und es gibt gewisse Szenen oder Dinge, die nach einer anderen Musik verlangen. Und da war ich nicht puristisch im Film, in der Oper. Und das stimmt, ich habe sozusagen der Songstruktur die Tür geöffnet im Musiktheater. Und das finde ich auch ganz schön, weil man zieht die Menschen wo rein, man zieht sie kurz raus, man lässt sie wieder los. Das ist halt so, da merkt man schon, dass Musik ist relativ mächtig, wenn man im Musiktheater also diesen Stilbruch anstrebt. Und wie gesagt, dieser Stilbruch war für mich nie postmodern. Für mich war das eine integrative Moderne. Das war für mich...
Ja, das sagt sich so leicht. Ich meine...
Das haben die Leute oft nicht verstanden. Ich weiß noch, bei der Biennale München 2004 hat das manche Leute verschreckt aus der neuen Musikszene. Mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen auf Popmusik beziehen, auf DJing. Das ist ja, das kann man sich heute nicht vorstellen. Das war ja wirklich...
Ja, wobei ich das auch schon wieder anders finde. Also ich finde deine Durchmischung, warum du da jetzt Pop, ich sag's immer so, nimmst, ist schon nochmal irgendwie intellektuell anders angelegt, finde ich. Also ich verstehe das alles immer so ein bisschen. Ich habe eh das Gefühl, dass du, um ein letztes Mal das Incipit zu strapazieren, dass du ja nicht nur Aufhänger in den benachbarten Kunstsparten suchst und findest oder einfach vorfindest, also Literatur, Philosophie, manchmal auch Film, Eric Romer, also Louis Malle, sondern dass du, manchmal denke ich, dass du das fast so ein bisschen, wie nennt man das, bestätigt wissen willst durch diese Ebene. Also Incipit hat ja bei dieser Keimzelle, von der du sprachst, kommt sozusagen die literarische Vorlage Italo Calvino wenn ein Reisender in der Winternacht, ne, diese Zelle, die sich da so, und je mehr sich entwickelt, desto weniger wird es eigentlich die Zelle. Mhm. Und also diese Spannung zwischen, was kann man eigentlich noch machen? Wenn sich was entwickelt, ja, ist es eigentlich irgendwie, ist es die Spannkraft, die Keimzelle vorbei. Und solche Antagonien hast du ja ganz oft. Das gefällt mir total gut.
Das ist vielleicht auch die Ebene High-Tech, Low-Tech. Also wenn du an die Bassdrum denkst, du hast eine sehr fein differenzierte Posaunenstimme, auch dann mit diesen geschrienen Elementen. Und dann hast du eine Trommel, die kann eigentlich nur Bang machen. Und so diese Kombination aus High-Tech, Low-Tech hat mich immer wahnsinnig interessiert.
Ah ja.
Ich würde auch sagen, im Umgang mit Elektronik auch, so man hat eine artifizielle Ebene und eine ziemlich konzeptuell basale Ebene, die in die Magengrube schlägt.
Das wäre für mich jetzt auch nochmal ein Thema Elektronik. Gut, jetzt wo du das Stichwort geliefert hast, lass uns das kurz nehmen. Also du hast ja tatsächlich doch einige Stücke mit Elektronik gemacht. Also mir fällt jetzt vor allem Berenice ein, vom Verschwinden sozusagen, wo die elektronische Ebene eine wichtige ist. Was ist es für dich? Ist es sozusagen so ein abstrakter Gradmesser, an dem du deine Komposition denn lebendig gestaltest? Oder ist es?
Na, ich finde auch, es ist natürlich das Instrument auch unserer Zeit, und natürlich hat eine elektronische Klangebene ist in manchen Werken wichtig, weil sie mir etwas geben kann, was instrumental-vokal nicht herstellbar ist. Aber natürlich wirkt auch Beschäftigung mit Elektronik auf das instrumentale Schreiben wiederum zurück. Zum Beispiel, man kann ja Dinge machen, harmonisch ausprobieren, die man dann wieder zurück... Also ich finde, das ist eine gegenseitige Beeinflussung. Und ich glaube, auch wenn man jetzt keine Elektronik in einem Stück verwendet, kann man ja doch geprägt sein von vielleicht Techniken, die man im Studio ausprobiert hat oder so.
Das wollte ich dich fragen. Also wo kommt denn die Elektronik her?
Naja gut, ich kann Tonbänder selber produzieren, aber es gibt ja Kollegen von mir, die produzieren ihre Patches selber, ihre Live-Elektronik, das kann ich nicht. Also ich war immer angewiesen auf Experimentalstudio in Freiburg, zum Beispiel mit dem Michael Acker oder am IRCAM, dass mir jemand das schreibt. Aber ich habe dann oft, entwickeln sich die Vorstellungen klar und ich finde diese Zusammenarbeit wichtig. Also ich bin sozusagen... Ja, okay. Ich weiß oft, dass ich hören will und brauche aber Hilfe professioneller Natur.
Also die gehst du da hin und sagst, guten Tag, ich hätte gern ungefähr sowas.
Nein, einfach, oder man entwickelt das gemeinsam. Man entwickelt einfach gemeinsam, was soll Elektronik jetzt, und wenn es eine Live-Elektronik ist, was soll die können oder was kann ich, was muss die können, was eine Zuspielung, eine Fixed-Media-Zuspielung nicht vermag und solche Dinge. Aber... sozusagen als Komponist, das Tolle ist, man kann sich ja ausprobieren in vielen Dingen. Vom Solostück zum Orchester, mit Elektronik bis zum Chorstück, von Miniaturen bis zur Großform. Ich finde einfach diese Unterschiedlichkeit und interessiert mich. Und ich versuche mich auch immer ein bisschen herauszufordern, dass ich dann manchmal mich ein bisschen zwinge, formal zum Beispiel etwas ganz anderes zu probieren.
Also mich bringt das eigentlich jetzt straight away zu einem Punkt, der mich bei dir wahnsinnig fasziniert. Nämlich, dass du ohne, wie nennt man diese Programme? Also ich arbeite sehr viel mit Logic Audio.
Notationsprogramm.
Ja. Also du schreibst etwas und hörst es nicht. Ja, also du hast, natürlich hörst du es, ist mir schon klar. Aber also das, was für mich wahnsinnig wichtig ist, und sei es nur sozusagen, was eine Dramaturgie angeht. Ja? Also ich meine, wenn man etwas hinschreibt, dann brauchst du für eine Minute Musik, je nachdem für wen man das schreibt, aber brauchst du manchmal eine Stunde oder so, oder sagen wir mal 20 Minuten. Aber dann hast du erst eine Minute Musik geschrieben. Weil, also man verliert ja wahnsinnig. Also ich würde das sofort verlieren. Und jetzt, weil wir bei der Elektronik sind, für mich ist das wahnsinnig wichtig, dass ich diese Klänge höre. Also bei der Elektronik kann man es natürlich
hören. Ja, da kann man es hören, sofort.
Man kann natürlich sofort was ändern. Aber das, was ich dazu schreibe, ich müsste das alles hören. Also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber ich habe einen riesen Respekt davor, dass du das so machst. Denn ich frage mich immer, jetzt fängt der Mann, du jetzt an, du hast jetzt 20 Takte geschrieben, ja, und die haben jetzt, sagen wir mal, einen Tag gedauert oder so. Und irgendwann stehst du auf und in deinem Kopf denkst, nee, irgendwie falsche Richtung.
Ja. Also sagen wir mal so, das kommt vielleicht auch daher, ich habe das Privileg, dass mein Verlag das akzeptiert, dass ich mit der Hand schreibe. Das muss man mal sagen. Also wenn ich jetzt ein Komponist wäre und meine Stimmen herstellen müsste, dann ist man wahrscheinlich gezwungen, was zu ändern. Was ich an der Handschrift so mag, wahnsinnig mag, ist dieses Modellieren eigentlich des Tones. Man hat ein Papier, ich nehme immer relativ gutes Papier, dickes Papier.
Du meinst Sculpture, also so.
Ja, genau, ich habe einen Bleistift, einen Radiergummi, eine Schablone und ich schreibe mit relativ weich, ich habe so 3-4 Bleistiftdicken und schreibe. Das ist die Schönschrift. Und ich habe viel überlegt, also mein Lektor hat auch gesagt, wenn du jetzt anfängst mit Computer zu schreiben, bis du das so professionell kannst, wie du das mit der Hand kannst, da vergeht zu viel Zeit und deswegen ist es wahrscheinlich, also der Professionalitätsgrad, wie ich handschreibe, den kann ich mit dem Computer wahrscheinlich, da dürfte ich ganze Jahre nicht komponieren, um das wirklich so zu beherrschen. Und ich möchte nicht auf einen Bildschirm starren, ich habe eh schon schlechte Augen vom vielen Komponieren. Also ich mag sehr gern mein Schreibpult und gerade bei großbesetzten Werken für Orchester, Oper, wenn man in einem großen DIN A2 Blatt eigentlich instrumentiert, das hat natürlich was sehr Haptisches, was sehr Physisches.
Ja, das verstehe ich sehr gut.
Und also, vielleicht noch, um auf deine Frage zu kommen, ich mache es meistens so, ich fange das Stück an zu schreiben und ich entwickle dann ganz bald so eine Dramaturgie für das Stück. Und die ist meistens sehr buchhalterisch, da gibt es so Zeitproportionen. Es ist meistens sehr streng gearbeitet, aber ich weiß nach einem Drittel des Stückes, wohin es geht. Mhm. Und dann schreibe ich den Beginn, eigentlich fange ich an mit der Schönschrift. Und ändere dann natürlich gleich Dinge von meiner Skizze und weiß, wenn ich dann anstehe, wie es eigentlich weitergeht. Das heißt, so nach einem Drittel schreibe ich das mal schön und dann handle ich mich sehr schnell vor. Ich habe eigentlich wenig Skizzen. Ich habe gar nicht dann, so gegen Ende des Stückes, schreibe ich manchmal sogar direkt in
Reinform.
In Reinform.
Das heißt, du fängst an und du weißt aber schon, dass das wahrscheinlich
verändert. Ich entwickle mein sozusagen harmonisches Konzept, mein rhythmisches Ding. Ich weiß, wohin die Reise gehen wird. Wenn ich das weiß, dann funktionieren meine Synapsen so, dass ich einfach auf mich ein bisschen vertraue. Ich vertraue dann, wenn ich unter Druck gerate, dass ich dann funktioniere, dass sozusagen mein Gehirn eine Problemlösungsstrategie entwickelt, die einerseits natürlich geprägt ist durch Erfahrung, andererseits aber hoffentlich im Einzelfall unkonventionell
ist. Naja, es ist trotzdem für mich ein absolutes Phänomen, denn ein guter Komponist, wie ein guter Schriftsteller, sage ich jetzt einfach mal so, weiß ja nicht, wo es lang geht. Ja, oder? Also man weiß vielleicht einen Anfang oder man weiß eine Struktur, eine grobe Form, wo man vielleicht also das Ende und so. Aber wenn ich alles schon von Anfang an wüsste, das...
Nein, ebenso. Ich würde sagen, so nach einem Drittel des Werkes werden ganz viele Dinge klar für mich. Was ich auch nicht habe, wenn ich mit Hand schreibe, ich habe keine Copy and Paste. Das habe ich nicht. Das heißt, es gibt den mühevollen Extremfall, dass ich ein paar Seiten ganz neu schreiben muss, weil es mir nicht gefällt. Und dann durch das Neuschreiben ändert man dann aber wiederum andere Details, die dann wieder Einfluss auf den Rest haben. Und, wie du richtig sagst, man hat keine Simulationsmöglichkeit. Ich kann es mir nicht vorspielen. Ich arbeite aber mittlerweile mit dem Computer. Ich arbeite mit Ableton Live und Pianotech. Wenn ich zum Beispiel
wenn ich
Vierteltöne hören möchte, mittlerweile ist es ein wahnsinnig tolles Tool. Ich kann mit MIDI-Klavier Harmonik entwickeln, die mikrotonal ist. Und das konnte man früher wahnsinnig schwer und simulieren. Und ich bin extrem dankbar der Entwicklung der technologischen, das muss ich jetzt auch mal sagen, weil ich natürlich den Computer auch zum Komponieren verwende.
Ich weiß noch, wie der Hans Zender zu mir mal gekommen ist. Vor zigtausend Jahren gefühlt. Und wie ich so das sozusagen in Logic richtig advanced eingestiegen bin und ich so versucht habe, Dinge herzustellen, wo man diese Vierteltöne... Und dann ist er zu mir nach Hause gekommen und hat sich das angeguckt. Ich glaube, er war nicht besonders begeistert. Aber er ist danach abgezischt und hat sich ganz viele Keyboards gekauft und hat dann diese Vierteltönigkeit sich aufgebaut.
Ganz ehrlich gesagt, im Jahr 2012 hat es in Paris am IRCAM noch kein Programm gegeben. Da gab es so ein Programm, das ist immer abgestürzt, hat nach Blech geklungen. Das heißt, natürlich ist die technologische Entwicklung auch durch so Firmen wie Pianotech oder... Ich meine, das ist überhaupt keine Werbung jetzt.
Keine Werbung.
Aber ich sage nur... Programme erleichtern einem auch das Leben, weil sie natürlich vielleicht für kommerzielle Musik entwickelt werden, aber man kann die natürlich sehr gut nutzen, auch für einen experimentellen Zugang. Und ich lehne Computer null ab, aber ich liebe die Handschrift und ich liebe das Gefühl, auf dem Papier meine Reinschriften so, das ist ein bisschen oldschool. Aber ich beobachte auch bei jungen Studierenden mittlerweile auch wieder bei manchen so eine Rückkehr zur Kalligrafie. Ich habe einen, der schreibt mit Tusche sogar und mit Klebebuchstaben und weiß ich was. Also es gibt diese Rückkehr der kalligrafischen Partitur.
Des haptischen Verstehens auch, ja. Oder des haptischen Zugangs.
Wahrscheinlich.
Wenn ich es könnte, also rein theoretisch verstehe ich das sehr gut. Ist auch der Faktor Zeit, dass das alles so ein bisschen dauert und dann das setzt sich ja in einem dann und so.
Ich bin schneller mit der Hand, als ich mit Sibelius wäre. Also ich glaube, ist einfach ich bin erprobt und ich werde 51. Mhm. Ich habe die Hälfte meines Lebens schon vorbei. Also ich habe irgendwie jetzt so wieder mit Notationsprogramm anzufangen. Ich bin nicht mehr 20. Das ist irgendwie, das klingt komisch, aber ich bin froh, einen Verlag zu haben, der das akzeptiert, dass ich noch mit Hand schreibe. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Also
ja, das ist ja so ein bisschen wie gesagt, was ich an dir sehr bewundere. Und ich denke mal, die Tatsache, dass du das jetzt schon so lange machst, wird dazu geführt haben, dass du über die Jahre wahrscheinlich sehr nah kommst. Ne? Du schreibst und was du hörst, ist wahrscheinlich.
Das kann ich dir sagen. Das war immer so mein Ziel. Also mein erstes Orchesterstück mit dem RSO Wien damals. Mhm. Ich wollte es so komponieren und die innere Vorstellung so entwickeln, dass wenn ich zur Probe komme, das Stück eigentlich schon höre, also sozusagen es innerlich höre, bevor es das Orchester spielt. Damals bin ich drauf gekommen, da kommt natürlich extrem was dazu. Wenn plötzlich Menschen in der ersten Probe wissen ja auch noch nicht ganz, sind noch nicht ganz richtig, ist alles verschoben. Seitdem komme ich nicht mehr zu ersten Proben, weil erste Proben auch für das Orchester, es sei denn, es ist explizit gewünscht, das gibt es ja manchmal bei schwierigen Stücken, weil natürlich die Musikerinnen und Musiker auch Zeit brauchen, sich auf ein Stück einzuhören, aufeinander zu hören, und da ist man ein bisschen unter Spannung, wenn der Komponist schon im Saal sitzt und so streng reinschaut.
Ja, ich verstehe. Also dieses Thema, Johannes, wir müssen uns beeilen, es ist schon 5. Ich habe so viel noch eigentlich, was ich mit dir sprechen will. Dieses Thema der Unfähigkeit der Kommunikation, das ist für dich auch ein großes Thema. Du hast mal A Map is Not a Territory von Alfred Kobitz.
Ja, ja.
Ja, wie soll ich sagen? Also wir können das ja gar nicht alles mal so erörtern, aber mich interessiert das schon, wie das immer in deinen...
Mich hat zeitlebens immer die konkrete Poesie wahnsinnig interessiert. Also ja. Sehr reduzierte Kunst, also Minimal Art, Concept Art. Ich komme nicht aus dem Tafelbild. Ich glaube, wenn manche Leute meine Musik hören, verstehen die das nicht. Und auch bei der Wahl der Dichtung, die ich wähle, das sind meistens sehr kondensierte Dinge. Also jetzt, ich habe ein paar Stücke jetzt mit Williams, ja. Nach dem amerikanischen Dichter, dann Bruno Schulz zum Beispiel ist so ein Fall. Extrem kondensierte Schreibe, keine großen Romane, die 1000 Seiten lang sind, sondern mehr so kondensierte, knappe Dinge, die mich immer schon fasziniert haben. Und auch in der bildenden Kunst, also Bruce Nauman und. Also je reduzierter, umso lieber. Das war irgendwie so mein...
Ja, also ich weiß, Bruno Schulz, also die Zimtläden, das hat ja eine ganz eigene Sprache. Also der Vater, der eigentlich so dargestellt wird von dem Bruno Schulz. Trotzdem, könntest du irgendwie nochmal beschreiben, in welcher Form sich das in deinem Komponieren reinmischt oder das vielleicht sogar initiiert?
Ich glaube, klare Formen und klare Proportionen inspirieren mich einfach. Und oft ist es so ein bisschen, ich modelliere meine Musik in der Zeit und die Proportionen also zwischen Abschnitten sind für mich sehr wichtig, dass es eine Proportion gibt. Und ich bin wahnsinnig, ich könnte das in ganz vielen Stücken erklären, ich bin wahnsinnig akribisch, wenn es um Proportionen geht. Also intervallische Proportionen, aber auch formale Proportionen. Und sozusagen, das bringt mich in eine Zwangslage, in so ein bisschen eine vielleicht kreativ genützte Neurose, dass ich meinen Zählzwang und meinen Kontrollzwang musikalisch auslote. Das heißt, ich weiß, ich muss jetzt 2 Minuten 35 Musik schreiben, die muss ich jetzt füllen mit dieser Musik, die von dort her kommt, intervallisch von da nach dahin geht, und es muss ziemlich genau 2:35 sein, und wenn ich 5 Sekunden überziehe, dann ziehe ich die woanders ab. Ich habe da so eine, das ist nicht wissenschaftlich, aber das ist sozusagen die aus dem Grund fasziniert mich eben Kunst, die sehr knapp gehalten ist. Vielleicht in anderen Kunstsparten. Es ist komisch.
Es ist einfach ein Vertrauen zur Form.
Aber wenn man jetzt Bruno Schulze nimmt, das ist ja für sich sehr opulent. Aber die Opulenz ist scheinbar, weil eigentlich ist die Kunst sehr karg, sehr knapp, sehr, sehr reduziert. Es ist so eine Mischung aus Vielgestaltigkeit, Vieldeutigkeit, und aber trotzdem extremer Strenge. Und deswegen A Map is Not a Territory, Alfred Habdank Korsipski, ja. Gestalttheorie, das war damals so, das war für mich, hat mich so fasziniert, dieses Bild, eigentlich das Höhlengleichnis irgendwie, wenn man so will.
Und auf der anderen Seite aber auch dieses, wo ist das, lass mich kurz überlegen, Jules Verne, Le Rayon Vert, also ja. Ein Horizont, den man eigentlich, also der ein grüner Strich, der immer wieder kommt. Das
ist ein unglaublicher Film von Romer.
Oder?
Ja.
Und gleichzeitig aber ein Horizont, der nie zu erreichen ist. Also das,
aber auch diese Poesie dann, dieses... Was ist dieser grüne Strich, der dann am Horizont auftaucht? Also, wer den Film nicht gesehen hat, ja. Ein unglaublich sehenswerter Film. Mm. Le Rayon Vert.
Ja, ja. Und der andere Mensch, der diese Stränge ja wahnsinnig literarisch umgesetzt hat, Baudelaire. Le Fleur du Mal. Das hast du.
Ich habe Le Voyage vertont.
Der zweite Tag. Genau.
Ich hab so eine Vorliebe für so. Und dann natürlich von Baudelaire ist es nur ein Schritt zu Friedrich Nietzsche, weil natürlich der auch extrem mit Sprache, extrem präzise umgegangen ist. Und ich finde, das ist auch so, egal wo man Nietzsche aufschlägt, man ist immer inspiriert. Das ist so.
Ja. Also gut, du hast jetzt, lass mich trotzdem noch einen Versuch. Es ist die, ich habe verstanden, du sagst die formelle Struktur, die Strenge daran, was dich fasziniert. Aber trotzdem, wenn du das denn so liest, das macht ja was mit dir. Und hörst du dann auch eine bestimmte Musik? Es ist vielleicht ein bisschen platt gefragt, aber weißt du, was ich meine? Also gibt es eine Vorstellung davon, dass das sich in der und der Form in Musik sozusagen ausdrückt?
Ich hoffe. Das ist auch ein utopisches Moment, weil diese Analogien natürlich schwierig sind aus anderen Kunstsparten. Aber ich hoffe, dass man diese Klarheit kennt. Und ich glaube, was mir wichtig wäre, dass wenn man meine Stücke zweimal, dreimal hört, dass man was entdeckt. Dass man Details entdeckt, die man überhört hat. Ja. Und dass es da auch diese Interpretationszutat gibt, dass sozusagen durch das Interpretieren ein Stück plötzlich vielleicht noch ein anderes Licht kriegt. Ich glaube, dass Musik komplex genug ist, um sie mehrmals hören zu können und zu wollen, aber trotzdem zugänglich genug ist, dass man sozusagen sie auch beim ersten Mal irgendwie instinktiv versteht. Das ist mir eigentlich wichtig. Eigentlich eine Fasslichkeit ist mir immer wichtiger im Schreiben. Fasslich, also nicht überkomplex zu sein in Teilen, wo ich es nicht sein muss, aber sozusagen die Bezüge untereinander müssen komplex sein. Aber trotzdem eine Mitteilsamkeit zu erringen, die aber nicht darauf fußt, dass man sich jetzt Klischees bedient oder easy listening Dinge beschwört. Das ist, an dem arbeite ich. Es gelingt nicht immer, man versucht es und man versucht mit jedem neuen Stück vielleicht einen anderen Zugang dazu.
Ja, ich verstehe erkämpfen. Sehr gut. Ist es dann vielleicht auch, ich meine, du bist ja wahnsinnig belesen und so interessiert an allen möglichen Sachen. Ist es auch ein Grund, ganz doof gefragt, warum du so viel liest, um sozusagen eine gewisse Openness oder eine Awareness von anderen Künsten zu kriegen, was man nicht machen sollte, was man machen sollte?
Ich glaube, es liegt auch daran, man erfindet ja nicht das Rad immer neu. Und wenn ich glaube, wenn man sich informiert, liest, in Ausstellungen geht, sich Stücke auch ansieht von Kolleginnen und Kollegen, auch aus der Geschichte, man profitiert ja unglaublich davon, weil man sozusagen, es fällt einem auf, dass egal in welcher Zeit, egal in welcher Sparte Menschen tätig sind, es oft um ähnliche Themen geht, die einen selber irgendwie fesseln. Und ich glaube, man sollte nicht so vermessen sein, dass man jetzt alles irgendwie sich schafft, so irgendwie selbstreferenziell macht. Weil man ist ja irgendwie geschichtlich gebunden, man ist geprägt, man kennt Musik, man liebt gewisse Musik, man lehnt vielleicht gewisse Musik ab, die aber vielleicht Elemente hat, die einen trotzdem interessieren. Die vielleicht einen Aspekt mit sich bringen, vielleicht das ganze Stück gefällt einem nicht, aber es gibt einen kleinen Teil, wo man sich denkt, das könnte eigentlich interessant sein, da ein bisschen weiter zu graben.
Ich glaube, dass wir müssen das als letztes Stichwort, ich würde wahnsinnig gerne immer weitermachen, aber letztes Stichwort, was das angeht, finde ich ja wahnsinnig interessant, wie du mit der Schönen Müllerin umgegangen bist. Schöne Müllerin von Schubert. Der hat ja eben auch, so Aspekte der Schubert, die für seine Zeit manchmal vielleicht gar nicht so gesehen worden sind. Und ich meine, der Hans Senne hat ja schon die Winterreise sozusagen in unser Jahrhundert ein bisschen transformiert und auf die Radikalität eigentlich hingewiesen durch seine Art, wie er das gemacht hat. Und du hast das jetzt genommen und Und mit der, du hast die sozusagen, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber das Schicksal der schönen Müllerin, also wie sich das anfühlt, irgendwie verknüpft mit Emily Dickinsons Gedichten The Fever Days. Heißt das Fever oder Fever?
Ja, das ist ein Gedicht daraus. Also ich hab wirklich viel Emily Dickinson gelesen und war erstaunt, wie nah das an Wilhelm Müller geht. Nur sozusagen gespiegelt auf der anderen Seite des Atlantiks und aus der weiblichen Sicht. Aber es ist eigentlich ganz viele Themen in der schönen Müllerin kommen davor. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zur Genese des Stückes. Ja. Mich hat der Brigadier gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, die schöne Müllerin irgendwie mich darauf zu beziehen. Und natürlich, dann habe ich mir mein erster Reflex war, nein, also Hans Zender hat Winterreise mit euch damals, ich kenne die Aufnahme gut, ich kenne die Partitur gut, großartig, wie er das gemacht hat. Und ich habe gedacht, wenn ich das machen sollte, dann muss ich es anders machen. Da kann ich nicht, weil Hans Zender hat das perfekt gelöst. Das heißt, ich würde wahrscheinlich den Schubert gar nicht so groß angreifen. Ich habe den instrumentiert in einem persönlichen Stil, natürlich in einem zeitgenössischen Instrumentationsart und habe dazu 7 Lieder eingestreut, die das kommentieren und aufbrechen. Und da war ich lange auf der Suche, weil sozusagen die Müllerin ja bei Schubert eine einzige Projektion ist, von männlichen Begehren eigentlich. Und man weiß ja nicht ganz dieses Ende ab dem 10. Lied, wie es dem Müller geht, ob da Halluzinationen reinspielen. Und durch diese Dichtung von Emily Dickinson ist mir plötzlich bewusst gewesen, dass es ja... Das ist irgendwie genau gespiegelt gewesen. Und das hat sich für mich gut angefühlt. Und dann habe ich zugesagt, dass ich das mache.
Ich finde es toll. Also ich finde es funktioniert ganz wahnsinnig. Also sowohl, also ich finde es ja sowieso toll, dass du den Schubert ja gar nicht so viel angetastet hast, oder? Du hast es instrumentiert, aber nicht so viel
verändert. Für die Kenner habe ich manchmal vielleicht eine kleine Gegenstimme. Aber das Schwierige an dieser Schubert-Instrumentation war, dass der Schubert-Klaviersatz ja sehr tief liegt.
Ja.
Und was mich unglaublich fasziniert hat bei Schubert, es gibt ja keine Phrase, die wirklich gerade ist und symmetrisch. Bei Schubert gibt es alle Phrasen, sind 9-Taktik, 7,5-Taktik. Wie er spielt, ist eigentlich so modern. Und deswegen zieht einen diese Musik so mit. Das ist einfach ein unglaubliches Meisterwerk. Und ich hatte jetzt das Privileg, ich habe ewig gebraucht für das Ding, weil allein die schöne Müllerin dauert ja schon eine Stunde.
Absolut.
Habe ich 25 Minuten dazu. Ich war da dreiviertel Jahr dran und bin aber dem Schubert sehr nahe gekommen. Es war auch ein bisschen eine Werkstattspionage, weil das ist einfach unglaubliche Musik. Und das ist so, ja, also.
Und was sozusagen, was den Inhalt angeht, fand ich das sehr faszinierend. Man kann schon sagen, dass dass er sich ja dann in den Tod, also in den Bach rein, er hat sich im Bach ertränkt. Ja. Also der Bach, der im Prinzip die ganze Zeit als Projektionsfläche herhält bei Wilhelm Müller, wäre mal so meine Interpretation. In den hat er sich dann schließlich ertränkt, so ein typisches Romantikmotiv halt. Und wenn man die Geschichte von Emily Dickinson kennt, ist es ja auch wahnsinnig interessant, die dann irgendwann sich ja immer mehr so abgeschottet hat. Und die dann sogar zwar Besuch empfangen hat, aber immer musste eine Tür zu sein. Also da musste sozusagen physikalisch, musste da was dazwischen sein. Und dann hat sie sich aber unterhalten. Und insofern finde ich dieses Heranziehen von diesen Gedichten, finde ich einen unglaublich tollen Schlagzeug und ich finde, das geht auch wahnsinnig gut auf.
Ja, danke. Das ist ja auch eine ganz besondere Dichterin. Also es war irgendwie für mich erstaunlich, dass die ähnliche Gedanken einfach auch schon formuliert wurden. Und das sind nur eigentlich zwischen Emily Dickinson und Wilhelm Müller sind ein paar Jahrzehnte. Da ist gar nicht viel dazwischen. Das ist, ja.
Ja, schön, Johannes. Ich glaube, jetzt müssen wir an dieser Stelle Schluss machen, weil es sonst zu lange dauert.
Hat mich total gefreut, dass du mich eingeladen hast, dabei zu sein.
Na, ich bin sehr glücklich, dass du da warst. Nach so vielen Jahren und dass wir kennen uns so viele Jahre und jetzt haben wir das endlich mal geschafft, uns auch offiziell zu unterhalten. Johannes, alles Gute, schönes Konzert heute Abend.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.